Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Mittwoch, 10. April. Die steigende Migration habe zu mehr Straftaten geführt und das Land sei gewalttätiger geworden. Dies stellte so Innenministerin Faeser gestern bei der Präsentation der neuen Kriminalitätsstatistik fest. Deutschland sei zwar nach wie vor eines der sichersten Länder der Welt und verfüge über einen starken Rechtsstaat, betonte sie. Doch Faeser konnte die dramatischen Zahlen der Kriminalitätsstatistik kaum mehr schönreden. Wichtiges Ergebnis? Es steigt im Wesentlichen nur eine Zahl, die der nicht-deutschen Tatverdächtigen. Sie wolle ohne Scheu und ohne Ressentiments über Ausländerkriminalität reden, sagte sie gestern bei der Vorstellung der neuesten Zahlen. Null Toleranz bedeutet für sie, dass kriminelle Migranten Deutschland schneller als bisher verlassen müssten. Die Verrohung der Gesellschaft mache ihr Sorgen, sagte sie. Sie ging nicht darauf ein, wer verroht. Man sehe, so der ebenfalls anwesende Chef des Bundeskriminalamtes Münch, dass die Migrationsdynamik einen Effekt habe. Und wörtlich, Zitat, wenn wir an Grenzen der Aufnahmefähigkeit kommen, dann wird es problematisch. Das beste Mittel dagegen sei laut Faeser eine bessere Integration der Migranten. Noch nie habe es so viele Integrationskurse gegeben wie heute, sagte sie. Ausländer stellen 41% der Strafverdächtigen im vergangenen Jahr. Es haben aber nur 15% der in Deutschland lebenden Menschen keinen deutschen Pass. Allerdings seien viele Ausländer, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, inzwischen eingebürgert und gelten als deutsche Staatsbürger. Es seien aber vor allem die Länder des nördlichen Afrikas, aus denen eine Vielzahl von Intensiv- und Mehrfachstraftätern komme. Wie der Chef des Bundeskriminalamtes weiter ausführte, werde deutlich, dass gemessen an ihrem Anteil an der Gesamtzahl der Migranten Flüchtlinge und Asylbewerber aus Georgien, den Maghreb-Staaten und Ländern in Zentralafrika überproportional häufig schwere Straftaten begingen. Weniger auffällig seien Afghanen, Syrer und Ukrainer, obwohl sie die deutlich stärksten Migrantengruppen stellten. Allerdings würden diese Statistiken wenig über die echte Kriminalität sagen. Dies hat gestern ein Kriminologe namens Tobias Singelnstein nachgeschoben. Diese Zahlen müssten eingeordnet werden. Auch der Kieler Kriminologe Martin Thüne will nach einem Bericht der Frankfurter Rundschau die polizeiliche Kriminalstatistik in ihrer jetzigen Form abschaffen und durch eine bessere Datengrundlage ersetzen. Er halte auf dieser Basis die Aussage, Deutschland sei unsicher geworden für Unsinn. Da würden viele Taten von Verdächtigen erfasst, die gar nicht in Deutschland lebten. Das seien reisende Tätergruppen, das seien Touristen. Deswegen werde der Anteil immer größer sein als der Anteil an der Wohnbevölkerung, so Thüne. Heute Mittag wollen Polizei und Staatsanwaltschaft zu dem Brand eines Solinger Wohnhauses und einem Machetenangriff Stellung nehmen, wie ein Sprecher der Wuppertaler Staatsanwaltschaft am Dienstag ankündigte. Wie wir auch im Tichys Einblick Wecker gestern gemeldet hatten, wurde in Solingen ein Mann bei einer brutalen Attacke mit einer Machete schwer verletzt. Der Täter ist nach Angaben von Bild zunächst geflüchtet. Stunden später konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Vor 2 Wochen kam ebenfalls in Solingen nach dem Brand eines Wohnhauses eine bulgarische Familie mit 2 Kindern ums Leben. 3 weitere Personen wurden schwer verletzt. Sachverständige hatten Spuren von Brandbeschleunigern im hölzernen Treppenhaus entdeckt. Wie beide Fälle zusammenhängen, wollen die Ermittler heute auf einer Pressekonferenz in Wuppertal erläutern. In Berlin haben sich linke Radikale zu einem Farbanschlag auf das Büro der Innensenatorin Spranger, SPD, bekannt. In der Nacht zum Mittwoch nach Ostern wurde das Büro überfallen. Der SPD-Stadtverein berichtete lediglich von Farbschmierereien. Auf der Internetseite von Indie Media ging ein anonymes Bekennerschreiben ein, in dem sich Linksradikale zu dem Anschlag bekannten. Sie hätten mit Hämmern und Bitumenfarbe das Büro angegriffen. Von Hämmern war allerdings in der Pressemitteilung der SPD nichts zu lesen. Bewaffnete Linke passen erst recht nicht in das Bild der rechten Gefahr, das die SPD-Ministerin Faeser so gerne malt. In Augsburg solle die Gasversorgung auch weiterhin gesichert bleiben. Es sei derzeit zumindest auch kein Rückbau des Gasnetzes geplant. Mit dieser Erklärung reagierten gestern die Stadtwerke Augsburg auf Medienberichte, dass die erste Großstadt das Gasnetz abschaffen wolle. Bereits in 10 Jahren sollten viele Haushalte kein Gas mehr erhalten, hieß es darin. Sie bezogen sich auf Schreiben der Stadtwerke Augsburg an Gaskunden, in denen angekündigt wurde, dass bei ihnen in etwa 10 Jahren Fernwärme verfügbar sein werde. Dies solle berücksichtigt werden, wenn eine Heizungserneuerung anstehe, so die Stadtwerke. Die verweisen weiterhin darauf, dass ab 2040 in Bayern nach geltendem Recht keine Heizung mehr mit Erdgas betrieben werden dürfe. Denn der Freistaat habe sich zum Ziel gesetzt, ab 2040 klimaneutral sein zu wollen. Der Bund ab 2045 und Europa ab 2050, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtwerke Augsburg. Dort soll die Fernwärme ausgebaut werden. Rund 1 Milliarde Euro würden bis 2040 in den Ausbau der Fern- und Nahwärme in Augsburg investiert werden. Fernwärme war bisher meist ein Abfallprodukt von Kraftwerken oder Industrieanlagen, deren Abwärme noch einmal benutzt wurde. Denn die Wärme muss erst einmal erzeugt werden, bevor sie durch die Rohrleitungen geschickt wird, für die sämtliche Straßen aufgerissen werden müssen. Mal eben eine komplette Infrastruktur in den Städten ausgraben und durch eine neue ersetzen. Das ist die merkwürdige Idee der Energiewende. Doch noch im Sommer des vergangenen Jahres haben SPD, Grüne und FDP erklärt, der Einbau neuer Gasheizungen sei weiterhin möglich. Jener dubiose grüne Lobbyverein Agora Energiewende behauptete allerdings schon vor einem Jahr, dass für über 90% der bestehenden Gasverteilernetze keine Verwendung mehr bestehe. Erdgas galt allerdings bis vor kurzem noch als sogenannte saubere Energielösung. So schnell also kann's gehen. Doch Infrastrukturprojekte sind sehr langfristige Projekte, langfristiger jedenfalls, als Grüne denken können. Eher sind wohl die Grünen und ihre Vorfeldorganisationen verschwunden als Erdgasnetze. In der Nordsee will jetzt ein britisches Energieunternehmen mit den Bohrungen in dem größten Erdölfeld beginnen, das in den vergangenen 20 Jahren in der Nordsee entdeckt wurde. In den kommenden Jahrzehnten könnten nach Schätzungen an den Standorten 80 Meilen östlich der Shetlandinseln 500 Millionen Barrel Rohöl gefördert werden. So viel wie übrigens vor kurzem bei dem größten Ölfund seit 30 Jahren in Mexiko entdeckt wurde. Schon hat die britische Labour-Partei damit gedroht, die neue Förderung unter Hinweis auf Umweltbedenken zu blockieren. Sie hat vorgeschlagen, neue Öl- und Gasbohrlizenzen zu verbieten. Denn auch Großbritannien hat so etwas wie eine Energiewende und eifert dem Gedanken nach, bis 2040 sogenannte Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Der Vorstandsvorsitzende von Shell dagegen hatte im vergangenen Monat schon gewarnt, dass die Welt von Energieknappheit bedroht sei, wenn nicht mehr Geld in Öl- und Gasbohrungen investiert werde. Auch der Branchenverband Offshore Energies betonte, fortgesetzte Investitionen in britische Energiequellen, einschließlich Ölprojekten, seien notwendig, um die Energieversorgungssicherheit des Vereinigten Königreiches zu gewährleisten, Hunderttausende von Arbeitsplätzen zu erhalten und einen Beitrag zur britischen Wirtschaft zu leisten. Öl und Gas gibt es noch genügend, die zur Sicherung der Energieversorgung dienen können. Auch Deutschland verfügt im Untergrund noch solch erhebliche Vorräte, dass damit das Land noch viele Jahre mit Energie versorgt werden könnte. Mal eine gute Nachricht, finde ich jedenfalls. Tichys Einblick wird 10 Jahre alt, mittlerweile die größte Nachrichtenplattform jenseits von ARD, ZDF und all den anderen. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Wir laden Sie jedenfalls heftig ein, am 15. Juni nach Halle an der Saale zu kommen. Das Programm finden Sie auf der Webseite von tichiseinblick.de und es gibt sogar noch Tickets für diese Veranstaltung. Und ich würde mich freuen, möglichst viele von Ihnen zu treffen. Der britische Physiker Peter Higgs ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Er gilt als Vater der sogenannten Higgs-Teilchens, für dessen Entdeckung er 2013 zusammen mit einem englischen Physiker den Nobelpreis für Physik bekommen hatte. Das ist der letzte bis dahin unbekannte Baustein im sogenannten Standardmodell der Teilchenphysik gewesen. Das Modell erklärt den Aufbau der Elementarteilchen, konnte aber so lange nicht erklären, woher dessen Masse kommt. bis Higgs die Idee zu seinem Teilchen oder besser zu seiner Higgs-Masse kam. Tatsächlich 2012 wurde am Teilchenbeschleuniger CERN in Genf ein neues Teilchen entdeckt, dessen Eigenschaften mit denen des gesuchten Higgs-Teilchens übereinstimmten. Erst mit dieser größten Maschine, die die Menschheit je gebaut hatte, konnte eines der kleinsten Teilchen entdeckt werden. Im großen Vortragssaal des CERN trugen die Forschergruppen am 4. Juli 2012 ihre Ergebnisse vor. Der damalige Direktor des CERN, der Physiker Rolf-Dieter Heuer, rief ins überfüllte Auditorium: "Ich glaube, wir haben es. Stimmen Sie zu?"
As a layman, I would now say, I think we have it. You agree?
Yeah.
Im Publikum saß auch Peter Higgs, dem Tränen der Rührung über die Wangen liefen. Der letzte Baustein war gefunden worden, der das Standardmodell der Physik rund machte. Mit einem 2:2 Unentschieden trennten sich gestern Abend in der Champions League Bayern München und Arsenal London. Das Rückspiel findet am 17. April in München statt. Mit diesem Ergebnis hat Bayern noch nach einer desaströsen Saison eine letzte Chance auf einen Titel in der Saison. Das Wetter will sich mal wieder nicht in die Katastrophenideologie einpassen. Nach ein paar zufälligen warmen Tagen wird es noch einmal richtig kühl. Heute meist bedeckt, aber trocken. Mittags kann die Sonne noch ein wenig durchkommen. Nur am Alpenrand kann es gelegentlich zu Regen kommen. Die Temperaturen bewegen sich meist zwischen 13 und 15 Grad. In den Alpentälern können sie schon noch einmal auf 2 Grad absinken. Und die Schneefallgrenze in den Alpen kann noch einmal bis auf 1000 Meter zurückgehen. Danach scheint es wieder warm zu werden. Aprilwetter einfach. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. 16 Gigawatt lieferten die letzten verbliebenen konventionellen Kraftwerke. Gegenüber den Vortagen frischte der Wind ein wenig auf. Die 30.000 Windräder drehten sich wieder und brachten um 12 Uhr mittags etwa 22 Gigawatt an elektrischer Leistung. Ebenso viel etwa wie die Photovoltaikanlagen. Die allerdings lieferten am Abend nicht mehr. Die Rettung kam wieder von den benachbarten Ländern. Über 4 Gigawatt an elektrischer Leistung mussten um 12 Uhr mittags importiert werden, damit das Mittagessen gekocht werden konnte. Abends um 20 Uhr war noch immer ein Import von knapp 2 Gigawatt an elektrischer Leistung notwendig. Energiespezialist Habeck vertraut darauf, dass die europäischen Nachbarn liefern können und werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.